Ich grüße euch zu diesem Vorrecht, jetzt hier euch das Wort Gottes zu predigen. Aber es ist auch in gewisser Weise schwer für mich. Ich weiß, dass ich hier Dieter vertrete und dass ihm nicht gut geht, dass er krank ist. Aber ich bin auch fest überzeugt, dass er an uns denkt, soweit es ihm möglich ist. Wenn er sich nicht erholt im Schlaf, so weiß ich, er denkt an uns, er betet für uns und er grüßt auch jeden von euch. Ich danke dafür, dass der Herr mir Gesundheit schenkt, zu euch zu reden. Heute ist der erste Advent und so fügt es der Herr, dass wir heute den ersten Psalm uns anschauen, am ersten Advent, am 1. Dezember. Nun, das ist nicht die Art und Weise, wie wir Predigttexte auswählen, aber es kam daher, weil wir letzte Woche Psalm 1 in unserer Schriftlesung gelesen haben. Und so kam ich auf diesen Psalm, den ich zwar häufig gehört habe, und ihr bestimmt auch häufig gehört und gelesen habt, aber noch nie so wirklich da hineinversetzt habe, und das möchte ich mit euch gemeinsam tun. Wir wollen uns Psalm 1 widmen. Psalm 1 ist wirklich die Einleitung zu den Psalmen. Es ist die Grundlage, und ihr wisst ja, das Buch der Psalmen ist das Buch der Loblieder. Und Psalm 1 ist wie die Einleitung, damit du überhaupt Gott loben kannst. Du kommst nicht an dem Psalm 1 vorbei, wenn du Gott anbeten willst, denn das ist unser Lebenssinn, dann müssen wir Psalm 1 verstehen. Jemand hat mal Psalm 1 und Psalm 2 wie zwei Säulen beschrieben, eines Tores, durch das wir durch müssen. Und so gehört Psalm 1 auch zu Psalm 2, und so möchte ich auch nach Psalm 1 mit euch Psalm 2 noch einmal betrachten. Und die Verbindung dazwischen. Aber heute schauen wir uns die erste Säule an, glückselig unter Gottes Wegweisung. Und Psalm 2 zeigt uns glückselig unter Gottes König. Nun bitte findet euren Weg zu Psalm 1 in euren Bibeln und lasst uns nach Möglichkeit zur Schriftlesung aufstehen. Wenn wir auf Gottes heiliges Wort hören. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz Jahwes und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht, und alles, was er tut, gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn Jahwe kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Soweit das heilige Wort Gottes. Lasst uns Gott um Hilfe bitten, das zu verstehen. Vater im Himmel, wir kommen zu dir und stehen unter deiner Wegweisung, unter deinem guten Wort. Wir haben es vorhin gelesen, wir brauchen deine Hilfe, deine notwendige Hilfe, dass du uns die Augen öffnest, dass du uns anredest, dass du das Wort lebendig machst durch deinen Geist in unseren Herzen. Wir bitten dich für uns hier, dass du uns dadurch stärkst und auch neues Leben schenkst, wo wir noch tot sind für dich. Lieber Vater, ich bitte dich auch für unseren Bruder Dieter, dass du ihm jetzt Kräftigung gibst, Gesundheit, ja, dass er wieder genesen kann, von dem, was ihm Schwierigkeit bereitet, worunter er leidet. Gib du ihm Gnade, dass er auch nachsinnen kann über dein Wort und du ihn dadurch aufbaust und so genauso jeden, der nicht unter uns sein kann, weil er krank ist oder verreist ist. Du bist auch da mit ihm. Danke dafür. Bitte rede zu unseren Herzen. Wir hören als deine Knechte. Amen. Ja, dürft gerne Platz nehmen. Deutschland ist wieder auf Glückskurs. Ja, so ist die Aussage von dem wissenschaftlichen Leiter des sogenannten Glücksatlas. Es gibt einen SKL-Glücksatlas und der macht Umfragen und berechnet daraus nach Bundesland auch, wie glücklich die Deutschen sind. Und es geht wieder nach oben, ist die Aussage von der letzten Studie. Im Durchschnitt sind wir also bei 7 von 10 Punkten. 10 ist maximal glücklich. Deutschland ist bei 7. Falls euch interessiert, Platz 1 ist Hamburg und Berlin ist vorletzter. Also, wenn nächste Woche die Reihen leer sind und die Hamburger Gemeinde Zuwachs hat, bin ich schuld. Ja, was werden für Gründe angegeben dafür, dass die Menschen glücklicher geworden sind? Einfach, dass das Geld wieder mehr wert sein soll. Ich kann das nicht nachprüfen. Das sind so die Gründe. Ja, man hat bessere Umstände, mehr Geld oder mehr Kaufkraft und vielleicht bessere Betreuung oder Schulsituation. Manche von euch werden das vielleicht anders sehen. Kommt ja sehr auf die Schule auch drauf an. Ja, das sind so die Gründe. Und daran erkennen wir schon, wie vergänglich dieses Glück ist. Wie vergänglich ist Geld oder Kaufkraft? Wie schnelllebig ist doch die Kindheit, ja? Kinder werden so schnell erwachsen und dann ist Schule gar kein Thema mehr. Und wie vergänglich ist Gesundheit? Ja, heute noch gesund, morgen merken wir sind krank. Darauf können wir nicht das Glück bauen. Und deswegen beschäftigen wir uns heute auch nicht mit glücklich sein. In diesem Psalm geht es nicht um glücklich sein in einem Sinne von, ich bin happy, meine Umstände sind glücklich. Nein, hier geht es um etwas viel Tieferes. Hier geht es um glückselig sein. Das ist wortwörtlich das erste Wort hier im Hebräischen. Der Psalm beginnt mit dem Wort Glückseligkeiten, also in der Mehrzahl. Glückseligkeiten gehören diesem Mann, diesem Menschen. Und dann wird er beschrieben. Und heute beschäftigen wir uns mit diesem Schwergewicht. Ja, wenn Happy Sein eine Feder ist, so leicht und schon ist sie weg, glücklich sein. Glückseligkeit ist das, was Schwergewicht hat. Das kannst du nicht so schnell bewegen. Das steht fest. Nur Gott, unser Schöpfer, bringt das zustande. Nur Gott kann diese Glückseligkeit geben. Nur Gott kann uns das erklären. Die Frage an dich, willst du glückselig sein? Dann hör auf diesen Psalm. Psalm 1 beschreibt den Glückseligen anhand eines Weges, anhand eines Lebensweges. Das Bild von dem Weg ist hier ein Lebenslauf, ein Lebensstil. Die Art und Weise, wie man morgens aufsteht, welche Entscheidungen man trifft, was man für richtig und falsch hält und wie man redet, wie man handelt. All das ist der Lebensweg. Darum geht es. Und hier sehen wir in diesem Psalm, dass es nur eine einzige Art gibt, richtig zu leben. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Hier steht es. Ein Weg, richtig zu leben. Und demgegenüber gibt es viele falsche Wege. Und zusammengefasst können wir sagen, es gibt ja einen richtigen Weg und dann vielfältige falsche Wege. Also richtig und falsch, so einfach. Und deswegen ist das auch eine Möglichkeit, den Psalm zu gliedern. Manche gliedern den Psalm so: Zuerst der richtige Weg, 1 bis 3, Vers 4 bis 6, der falsche Weg. Aber wir dürfen dabei nicht vergessen, dass wir nicht neutral sind. Du und ich, wir stehen jetzt nicht an dieser Weggabelung und haben jetzt diese zwei Wege vor uns. Das ist nicht so. Die Bibel erklärt uns, dass wir von Geburt an schon auf dem falschen Weg sind. Von Anfang an sind wir auf dem falschen Weg und müssen auf den richtigen Weg. Was ist die Absicht des Psalmisten? Das sehen wir hier ganz am Anfang. Er sagt nämlich: Wohl dem, glückselig bist du, der du auf dem richtigen Weg bist. Und genau so will ich auch zu euch predigen. Ich predige nicht zu euch im Sinne von: Du stehst jetzt auf neutralem Grund, entscheide dich heute. Nein, ich predige zu der Gemeinde Jesu Christi. Ich predige zu euch, die ihr auf dem richtigen Weg seid. Und deswegen möchte ich euch das zusprechen. Wohl dir. Das ist eine Gratulation. Ja, heute ist der Tag für Gratulieren. Ich möchte dir gratulieren zum richtigen Lebensweg. Ich möchte dich anspornen, voranzugehen. Nicht entmutigt zu sein, nicht zu verzagen. Du bist auf dem richtigen Weg. Geh weiter. Aber vielleicht sitzt du auch hier und merkst im Laufe dieser Predigt, dass du auf dem falschen Weg bist. Und auch das ist durchaus eine Möglichkeit, aber das ist nicht das Ende. Deswegen bist du hier, um heute von dem richtigen Weg zu hören. Heute zu hören, wie du auf den richtigen Weg kommen kannst. Wie du umkehren kannst zum glückseligen Weg. Aber ich spreche so zu euch, die ihr auf dem richtigen Weg seid. Und deswegen gebe ich dir drei Gründe, warum ich dir gratuliere. Und so kommen wir zu der Botschaft: Drei Gründe, dir zum glückseligen Lebensweg zu gratulieren. Drei Gründe, dir zum richtigen, ja, zum glückseligen Lebensweg zu gratulieren. Und der erste Grund, den finden wir in den Versen 1 bis 2. Der lautet: Du lebst von Gottes Wort. Du lebst von Gottes Wort. So wird nämlich der Mensch hier beschrieben in den Versen 1 bis 2. Dieser Mensch ist nicht nur ein Mann, auch wenn es im Hebräischen heißt, glückselig der Mann, aber es beschreibt jeden von uns, ob Mann oder Frau, jeder wird auf nur diese Weise glückselig. Lass uns das ansehen. Wir sehen also hier: Wohl dem, der nicht wandelt, der nicht so lebt, wie es hier beschrieben wird. Also wir sehen, der Psalm beginnt mit der negativen Seite, damit, was dieser glückselige Mensch nicht tut. Denn wir alle beginnen auf dem falschen Weg und müssen uns von dem Falschen abkehren und das nicht länger tun. Nicht wandeln nach dem Rat der Gottlosen und nicht treten auf den Weg der Sünder und nicht sitzen im Kreis der Spötter. All diese Handlungen sind nicht nur einmalige Sachen. Das ist der Charakter, der hier beschrieben wird. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Es geht hier um den Charakter. Um etwas, was der Mensch immer und immer wieder tut. Der Glückselige wandelt in seinem Charakter, lebt er nicht nach dem Rat der Gottlosen. Und das bedeutet, er hört nicht auf den Rat der Gottlosen. Er hört nicht darauf. Was ist der Rat der Gottlose? Nun, dafür müssen wir verstehen, wer die Gottlosen sind. Dass das nicht so ein Nebel vor uns ist. Wer sind die Gottlosen? Die Schrift macht es sehr deutlich. Gottlose sind solche, die nicht an den wahren Gott Jahwe glauben. Gottlose können sehr bösartig sein. Sie können gehässig sein und beschimpfen und sogar gewalttätig sein. Aber Gottlose können auch freundlich sein. Es kann dein Mitmensch sein, der dich nur freundlich behandelt, aber nicht an Gott glaubt. Und so ist er ein Gottloser. Denn jeder, der nicht an Gott glaubt, an den Herrn Jesus Christus glaubt, verwirft seinen Schöpfer und ist schuldig vor dem heiligen Gott. Wir haben es vorhin gelesen, wie heilig Gott ist, und jeder, der ihn verwirft, ist schuldig und hat keine Möglichkeit, vor ihm zu bestehen. Also denkt an die Gottlosen, an die Ungläubigen, die nicht an Christus glauben. Auf ihren Rat darfst du nicht hören. Ja, und jetzt müssen wir uns fragen, was bedeutet das? Ich meine, was ist, wenn mein Auto kaputt geht und ich zu meinem ungläubigen Autohaus fahre, zu einer Werkstatt fahre? Und der ungläubige Mechaniker sagt mir, sie müssen dieses Teil austauschen. Soll ich dann nicht auf ihn hören, oder was heißt das? Nun, du kannst auf ihn hören, wenn er sein Fach versteht, auch wenn er nicht an Gott glaubt. Er kann übrigens sein Fach nur verstehen, weil er die Gesetze, die Gott in die Schöpfung gelegt hat, versteht. Seht ihr? Dieses Wissen, wie man ein Auto repariert, kommt auch von Gott. Er gibt ihm nur Gott nicht die Ehre, das ist schade. Aber du kannst auf ihn hören, wenn, das ist deine Entscheidung, aber es ist dir nicht durch diesen Psalm verboten. Was hier gemeint ist mit dem Rat der Gottlosen ist, sobald der Gottlose sagt, was richtig und falsch ist, im moralischen Sinne, dir sagt, so solltest du leben und so nicht, und das ist richtig und das ist falsch, darauf darfst du nicht hören. Und der Glückselige hört nicht darauf. Es ist sein Wesen, nicht darauf zu hören, was der Gottlose sagt und ihm rät, wie er leben soll. Nein, denn der Glückselige weiß, was daraus folgt. Schaut dann mal in den Text, da heißt es, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Und viele Ausleger sehen darin, dass es sich verschlimmert, also eine negative Entwicklung. Zuerst hört man auf den Rat, dann steht man, wörtlich heißt es, ich stehe, er steht auf dem Weg der Sünder. Wenn ich irgendwo stehe, dann mache ich mir bewusst, aha, okay, ich bin jetzt hier und ich bin auch bewusst hier. Das ist, wenn ich nicht nur darauf höre, sondern mich bewusst entschieden habe, ich gehe den Weg der Sünder. Und die noch schlimmere, der noch schlimmere Stand ist dann zu sitzen, wo die Spötter sitzen. Und hiermit ist gemeint, sich den Spöttern anzuschließen. Aus den Sprüchen kennt ihr die Spötter. Spötter sind resistent gegen Zurechtweisung. Es sind solche, die nicht Gottes Zurechtweisung annehmen und sich dagegen zusammengeschlossen haben. Und du trittst jetzt ihrem Verein bei. Du wirst Mitglied bei den Spöttern. Das ist hier das Schlimmste, was der Psalmist uns vor Augen stellt. Und das folgt daraus, wenn wir auf die Gottlosen hören. Wenn wir ihrem Rat folgen. Nun, der Glückselige macht keins dieser Dinge. Er fängt am Anfang sagt er Nein dazu. Wo die Gottlosen ihm sagen wollen, was in seinem Gewissen richtig und falsch zu sein hat, sagt er, nein, ich höre nicht darauf. Aber das ist noch nicht genug. Es ist nicht genug, einfach nur ein Gegner von allem Bösen zu sein. Nein, der Glückselige wird dadurch ausgezeichnet, was er tut. Ja, worauf er hört. Schaut mal in Vers 2, da heißt es, sondern seine Lust hat am Gesetz Jahwes. Und über sein Gesetz nach sind Tag und Nacht. Hier sehen wir, worauf der Glückselige hört. Er hört auf das Gesetz Jahwes. Und ja, mit dem Gesetz denken wir natürlich an das Gesetz Mose, an die 5 Bücher Mose. Da haben wir ganz klar die Anweisung, wie Gott uns sagt, wie wir leben sollen. Das sagte dem Israeliten damals. Aber denkt bitte nicht, dass hier nur Gebote gemeint sind, nur Gesetzesteile wie du sollst jenes Opfer bringen und du darfst das nicht essen. Das Wort Gesetz im Hebräischen bedeutet Unterweisung. Unterweisung. Der Glückselige, der hat Freude an Gottes Unterweisung. Und wo finden wir Gottes Unterweisung, ihr lieben Geschwister? Nicht nur in den 5 Büchern Mose. Diese Unterweisung ist gewachsen seit den Büchern Mose bis hin zur Offenbarung. Die ganze Bibel, die wir heute haben. All das ist Gottes Unterweisung für uns. Ja, wo Gott uns sagt, wie wir mit ihm wieder versöhnt werden können und wie wir als Gläubige leben, wie wir auch im Himmel ankommen, das sagt er in seinem Wort. Und hier steht, der Glückselige, der ist nicht nur ein eifriger Student, er ist nicht nur jemand, der das im Kopf hat, der das alles abspulen kann. Wie heißt es da? Sondern seine Lust hat. Er hat seine Lust am Gesetz. Und das brauche ich euch nicht zu erklären. Ihr selbst wisst, woran ihr Lust habt. Denn dazu muss ich euch nicht zwingen. Das ist das, was ihr ganz von alleine tut. Das ist das, was ihr euch gerne anschaut. Das ist das, was ihr gerne tut, wenn ihr Freizeit habt. Dann macht ihr das, woran ihr Freude habt, woran ihr Lust habt. Weil das, was euch anzieht, das ist einfach attraktiv für euch. Das ist schön. Das ist gut, sich damit zu beschäftigen. Jetzt sagt der Psalmist, der Glückselige hat Lust an Gottes Wort, hat Lust an der Bibel. Ja, das ist gut, darüber nachzudenken. Ist das bei mir so? Ist das wirklich meine Freude? Meine Befriedigung, zieht mich die Bibel an, dass ich mich da rein vertiefen will. Der Glückselige, der ist so. Ja, das ist nicht so ein Ideal im Sinne von, okay, 1% aller Christen, die erreichen das. Hier ist das einfach so oder so. Es gibt entweder den Gottlosen oder den Glückseligen. Der Glückselige von seinem Wesen her ist von der Bibel angezogen. Und woran merkst du eigentlich, ob du Lust an Gottes Wort hast? Schaut in den nächsten Satz, da heißt es, und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Das Wort Nachsinn ist dieses Wort, was Murmeln bedeutet, ja, also wenn jemand so vor sich hin murmelt. So. Und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. So ist Nachsinn, wie wenn jemand das, wenn du das hörbar zu dir sprichst, okay, bitte versteht mich jetzt nicht falsch. Ich will das nicht vermixen mit irgendeiner fernöstlichen Meditation, wo man irgendwelche blablabla vor sich hinredet. Nein, ich meine hier etwas, was Sinn ergibt. Du denkst über Gottes Wort nach und das kann sogar sein, dass du es dir vorsagst, dass du zu dir selbst redest, weil du so vertieft bist da rein, Er sinnt über sein Gesetz nach Tag und Nacht. Warum Tag und Nacht? Nun, am Tag gibt es Zeit, sich das einzuprägen, zu lesen. Da ist es hell. Da kann man lesen, da kann man studieren. Und in der Nacht, wenn es dunkel ist, da erinnerst du dich an das, was du gelesen hast, über was du nachgedacht hast. Eine gute Prüfung, oder? Wenn du jetzt abends im Bett liegst und das Licht ausmachst, an wie viel kannst du dich noch erinnern von deiner Bibellese am Tag? An wie viel kannst du dich heute Abend erinnern von dieser Predigt? Ja, das wäre eine gute Prüfung davon, wie viel hängen bleibt. Hoffentlich viel von dem, was Gott zu dir redet. Also tagsüber ist die Zeit, uns zu füllen mit dem Wort Gottes, und nachts, wenn wir vielleicht nicht einschlafen können, dann können wir daran uns erinnern. Aber wie geht das Nachsinnen eigentlich? Wie geht das Nachsinnen? Nun, es ist bestimmt euch klar, und ich werde es nur noch mal kurz wiederholen. Zuallererst müssen wir das Wort verinnerlichen. Es muss irgendwie in uns rein. Zum Beispiel, indem wir es auswendig lernen oder indem wir es uns nochmal aufschreiben, Notizen machen, indem wir es uns noch mehrmals durchlesen. Zweitens müssen wir es verstehen. Das ist wichtig, dass wir es verstehen. Ja, wir können auch über das Wort nachsinnen, wenn wir es noch nicht verstehen. Das können wir auch. Wir verstehen nicht immer alles. Aber das Ziel ist, dass wir es verstehen und dann über das nachdenken, was wir verstanden haben. Versteht ihr? Wir müssen das Wort Gottes verstehen und dann über das nachdenken, was wir verstanden haben. Das ist biblisches Nachsinnen. Nachsinnen nach der Bibel ist nicht grübeln, was könnte es bedeuten. Nachsinnen ist nicht, wenn wir uns im Hauskreis zusammensetzen, einen Bibeltext lesen und dann eine Runde machen. Was denkst du, was es bedeutet? Das ist nicht biblisches Nachsinnen. Die Bibel, jeder Text hat eine Bedeutung. Diese Bedeutung gilt es herauszufinden, die Absicht des Autoren. Und dann denken wir darüber nach. Dann denken wir nach und verarbeiten das, wie wenn wir Gegessenes verdauen. Wozu? Um es zu verwirklichen, um es in unserem Leben anzuwenden. Also wir verinnerlichen das Wort, wir verstehen das Wort, wir verarbeiten das Wort und wir verwirklichen das Wort im Leben. Das ist das Leben des Glückseligen, mehr nicht. Das ist, finde ich, so ermutigend. Ich hoffe, ich kann das euch vermitteln, wie einfach es ist, glückselig zu sein. Wie einfach das Leben aussieht, des Glückseligen. Da steht nicht, welchen Job du haben musst. Nicht, wie viel Geld du auf dem Konto haben musst. Nicht, wie gesund du bist. Da steht nur, du hörst nicht auf die Gottlosen. Und jede freie Minute nutzt du, um über Gottes Wort nachzudenken, um es zu tun. So einfach ist das Leben des Gottlosen, das Leben des Glückseligen. Und er lebt von Gottes Wort. Das war der erste Grund, dir zu gratulieren, denn ich weiß, dass ihr auch von Gottes Wort lebt. Das ist das, wovon ihr zehrt, wie ihr überhaupt in einer gottlosen Welt bestehen könnt. Ich weiß das. Ihr könntet gar nicht als Christen überleben, ohne euch an Gottes Wort zu ernähren. Ja. Zweitens, der zweite Grund, dir zu gratulieren, ist, du bringst Frucht für Gott. Du bringst Frucht für Gott. Zuerst haben wir gesehen, dass den Charakter des Glückseligen und jetzt sehen wir das Ergebnis davon. Das Bild, was wir hier vor Augen haben, und ihr Kinder könnt das auch gerne gleich malen, was wir jetzt vor Augen sehen, ist ein Bild von Wohlergehen und Wohlstand. Ein Baum. Ein Baum, der herrlich ist anzuschauen. Ein Baum, der dasteht in seiner ganzen Schönheit, mit all seinen Blättern, grüne Blätter. Und ein Baum, der Früchte bringt, der reife Frucht hat, gute Frucht. Und der Psalm sagt uns, wenn du so lebst, wie Verse 1 und 2 uns gelehrt haben, wenn du von Gottes Wort lebst, dann ist das die ganz normale Folge. Der Psalm sagt nicht, dass du dir das verdient hast. Er sagt nicht, du verdienst dir Wohlergehen. Er sagt, wenn du so lebst, dann wirst du sein wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen. Was für ein herrlicher Anblick, dieser Baum. Er ist völlig versorgt. Er ist an Wasserbächen. Israel ist ein trockenes Land ohne Wasser. Aber hier ist dieser Baum gepflanzt an einer kontinuierlichen Versorgung mit Wasser. Wasser strömt zu seinen Wurzeln. Und es ist ein Baum, dessen Blätter nicht verwelken. Also es ist ja nicht falsch für einen Baum, wenn die Blätter verwelken. Wir sehen das draußen, die Bäume sind kahl, weil sie Nährstoffe zurückziehen in den Stamm und sich bereit machen für den nächsten Frühling. Aber hier ist ein Baum, der das ganze Jahr über seine Schönheit nicht verliert. Er ist immer schön grün. Er ist schön anzusehen und er bringt Frucht, ein Fruchtbaum. Er bringt Frucht zu seiner Zeit. Das bedeutet, die Früchte sind reif. Die Früchte sind nicht frühreif, werden zur falschen Zeit fertig. Nein, die sind genau zur richtigen Zeit reif und deswegen gut. Aber eins habe ich noch nicht genannt. Habt ihr das gemerkt? Dieser Baum ist gepflanzt. Wir haben hier keinen wilden Baum. Dieser Baum ist gepflanzt. Man kann sogar übersetzen, verpflanzt. Von einem Ort in den anderen versetzt. Und darin sehen wir Gottes souveräne Hand. Keiner von uns kann sich in so einen Baum verwandeln. Nur Gott kann unser Leben verwandeln. Nur Gott kann uns neu machen, verpflanzen an diesen guten Ort. Nur Gott kann uns aus uns einen guten Baum machen. Dann heißt es, und alles, was er tut, gerät wohl. Das ist die Summe davon. Das ist, was der Psalmist uns sagen will. Das ist wieder auf den Menschen bezogen. Das ist wieder der Glückselige. Alles, was er tut, gerät wohl. Und hier könnten wir denken, ja, was hat das denn zu bedeuten? Heißt das, dass ich keine Fehler mache, dass einfach ich im Beruf ständig nur aufsteige, dass alles gelingt in meinem Leben, dass jede Beziehung in Ordnung ist, einfach alles super läuft? Könnte man meinen, aber es ist nicht so. Wenn man, und das mache ich gerne, wenn solche Ausdrücke hier sind wie es gelingt ihm, es gerät wohl, dann suche ich im Hebräischen nach anderen Stellen, die vorher auch geschrieben wurden und schaue, ob der Psalmist als Theologe Verknüpfungen macht. Und siehe da, man findet auch diese Worte, es gelingt ihm alles, findet man in 1. Mose 39, die Geschichte von Josef. Josef ist ein Mann, dem alles gelang. Aber wo? Er war ein Sklave. im Haus von Potiphar. Er war verkauft. Und wie lief es mit ihm? Dann war da Potiphars Frau. Die wollte, dass er Ehebruch begeht. Und Josef hat gesagt, nein, ich sündige nicht gegen Gott. Und dann, was ist mit ihm passiert? Ab ins Gefängnis. Also, ihr Lieben, dass alles gelingt, heißt nicht, dass eure Umstände einfach erste Sahne sind. Was euch gelingen wird, was uns gelingen wird, ist, Gott zu gehorchen. Das ist es, was uns gelingt. Wenn wir nicht auf den Rat der Gottlosen hören, wenn wir Gottes Wort verinnerlichen und danach leben wollen, dann wird es uns gelingen. Dann werden wir sein wie dieser Baum. Dann werden wir auch die Frucht bringen, die Gott sehen will, an der er sich freut. Die Frucht, Gottes Wesen wiederzuspiegeln. Und da denke ich, im Neuen Testament haben wir eine klare Verknüpfung zu der Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes. In Galater 5, Vers 22 und 23. Das ist die Frucht, die Gott in deinem Leben hervorbringt, als glückseliger Mann, glückselige Frau. Nun, wer kann sie auswendig? Ich traue mich jetzt nicht. Es beginnt mit Liebe, das wissen wir. Das endet mit Selbstbeherrschung. Liebe, Freude, Friede. Langmut, Freundlichkeit, Güte. Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist die Frucht, die zur rechten Zeit reift in jedem Leben eines Glückseligen. Und wisst ihr, das hat mich ermutigt und ich hoffe, dich auch. Denn das ist die Frucht, an der Gott gefallen hat. Das ist das, was in deinem Leben zählt für Gott. Wenn du zu Hause, da wo es niemand sieht, deinem Sohn und deiner Tochter Liebe erweist. Wenn du da, wo es niemand sieht, dich beherrschst und nicht sündigst. Da, wo es niemand sieht, du geduldig bist und in deiner schwierigen Lage bleibst, nicht wegrennst. Das ist, was Gott gefällt, wo er sich freut, was dein Leben wertvoll macht für Gott. Aber nicht so die Gottlosen, heißt es in Vers 4. Nicht so die Gottlosen. Die Gottlosen sind die, die auf den Rat der Gottlosen hören. Die bewusst den Weg der Sünder gehen. Die sich zusammenschließen mit den Spöttern. Die keine Lust an der Bibel haben. Die über Gottes Wort nicht nachdenken. Sie sind kein Baum, sie sind Spreu. Wisst ihr, was Spreu ist? Bestimmt wisst ihr das. Ihr habt bestimmt schon mal so ein Kornfeld gesehen und dann gibt es so ein Stäbchen und oben sind diese Körner dran. Und diese Körner sind eingepackt wie in so eine Hülle. Und wenn man die Hülle so entfernt, dann kommt man an das Korn dran. Und bei der Ernte, auch in Israel, hat man es so gemacht, dass man dieses Korn geerntet hat. Und dann waren die Körner ja noch in der Hülle drin. Und dann ist man an einen Ort gegangen, der so ein bisschen höher war. Stellt euch vor, hier ist jetzt diese Tenne. Wo es höher ist, geht mehr Wind. Dann hat man erstmal diese Körner gehauen, geschlagen, bis die Körner aus der Hülle raus sind. Und dann hat man das Ganze hochgeworfen in die Luft. Was passiert? Körner sind schwer und fallen wieder runter. Die Spreu, der Abfall, die Hülle wird vom Wind weggeweht. So sind die Gottlosen. Gottlose, ja, das bricht einem das Herz. Gottlose sind wertlos für Gott. Sie sind Abfall. Sie sind leblos. So sind Gottlose. Und du als Kind Gottes Du, der du Frucht bringst, du hast Wert für Gott. Denk an einen Mann, der, denk an einen Gottlosen, der eine happy Familie hat, der Millionen auf dem Konto hat, der eine Villa hat, der im Alter stirbt, ohne Krebs, ohne Krankheit. Und am Ende ist alles wertlos. Da ist null Wert für Gott. Und du, der du vielleicht gerade mal so über die Runden kommst oder nicht viel vorzuweisen hast in dieser Welt, aber du hast Liebe, du hast echte Freude, Sanftmut, Freundlichkeit, Güte, Langmut, Treue, Selbstbeherrschung. Du hast Wert für Gott. Du bist glückselig und ich gratuliere dir. Und es gibt noch einen weiteren Grund, dir zu gratulieren. Und der ist in Versen 5 bis 6. Du überlebst Gottes Gericht. Du überlebst Gottes Gericht. Wir haben gesehen, der Glückselige, von seinem Charakter her lebt er von Gottes Wort, das ernährt sich davon. Und das Ergebnis ist, dass sein Leben Frucht bringt für Gott. Diese Frucht ist nicht viel Geld auf dem Konto, sondern echte Freude, echte Liebe zu Gott und den Menschen. Und jetzt kommt am Ende das Urteil. Wir sehen hier in die Zukunft, dass Gott am Ende das Leben beurteilt und er unterscheidet die Leben. Er beurteilt, was das Leben wert ist. Am Ende entscheidet Gottes Gericht. Und die Gottlosen haben keinen Wert für Gott. Und darum werden sie nicht bestehen im Gericht, heißt es in Vers 5. Sie werden nicht überleben. Und das ist das endgültige Gericht. Die Bibel sagt in Hebräer 9, Vers 27, denn es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Dieses Gericht ist gemeint. Wenn jeder Mensch vor seinem Schöpfer erscheint, vor Jesus Christus erscheint, auf dem großen weißen Thron, und dann werden die Bücher geöffnet und alle Werke sind dort drin verzeichnet. Und sie werden verglichen mit Gottes Gesetz. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und ganzer Kraft. Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Du sollst dir kein Götterbild machen. Du sollst Vater und Mutter immer ehren. Du sollst nicht morden in deinem Herzen. Du sollst nicht Ehe brechen in deinem Herzen. Du sollst nicht mal begehren, was dem anderen gehört. Und wer nur einmal gesündigt hat, ist des ganzen Gesetzes schuldig und wird nicht bestehen im Gericht. Aber da gibt es eine Gemeinde, die Gemeinde der Gerechten. Und du musst wissen, wer sind die Gerechten? Die Gerechten sind die, die Gottes Maßstab erfüllen. Ach, wie geht denn das? Gibt es denn Menschen irgendwo auf dieser Welt, die Gottes Gebote immer befolgen? Und zwar aus den reinsten Motiven? Ja, immer aus Liebe diese Dinge tun, nicht um sich jetzt selbst besser dazustehen, jetzt, okay, ich lüge jetzt nicht einfach, damit ich sagen kann, ich bin besser als der. Nein, aus Liebe zu Gott zu gehorchen. Wer kann das? Wer ist das? Nun, hier heißt es, die Gerechten, es gibt sie. Solche, die Gottes Maßstab erfüllen und zufriedenstellen. Die Antwort ist wieder, wenn wir dran denken, was Gott zuvor geoffenbart hat. In 1. Mose 15, Vers 6 begegnen wir diesem Gerechten. Dort heißt es, Abraham aber glaubte Gott und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Die Gerechten, ihr Lieben, sind solche, die Gott Jahwe glauben und ihnen wird Gerechtigkeit angerechnet. Sie haben nicht Gottes Maßstab erfüllt, aber die Gerechtigkeit wird ihnen zugerechnet. So als hätten sie perfekt und gerecht gelebt. Und weil sie aus Glauben gerechtfertigt werden, gehorchen sie auch Gott aus Glauben und wollen so leben, wie Gott es sagt. Und deswegen gehorchen sie Gott. das sind die Gerechten. Deswegen sind sie auf dem Weg der Gerechten. Ja, sie leben so, wie Gott es gefällt. Aber warum überleben sie Gottes Gericht? Warum, wie können sie diese Gerechtigkeit angerechnet bekommen? Vers 6 gibt uns die Antwort. Denn Jahwe kennt den Weg der Gerechten. Das Wort für kennen ist das Wort, ihr wisst das auch, ihr seid belehrt, ihr wisst, das Wort kennen im Hebräischen ist nicht nur ein ich weiß davon. Es bedeutet zu lieben. Es bedeutet, jemanden innig zu lieben, für immer und ewig. Im Hebräischen heißt es hier, denn Jahwe kennt fortwährend, unaufhörlich kennt er diesen Lebensweg der Gerechten. Er liebt die Gerechten. Und es ist seine Liebe allein. Seine Liebe allein ist der Grund, warum er ihnen Gerechtigkeit zurechnet durch den Glauben. Wie kannst du Gottes Gericht überleben? Ich sage es dir ganz einfach. Indem du an das Evangelium glaubst. Glaube dem Evangelium. Das Evangelium ist, dass Gott Mensch wurde. Gottes Sohn wurde Mensch. Und er lebte das perfekte Leben, um am Ende anstelle von Sündern zu sterben am Kreuz. Und da wurde er gerichtet. Und dann, als er die Schuld bezahlt hatte, ging er ins Grab, stand von den Toten auf und ging zu seinem Vater im Himmel. Dieser Jesus Christus ist deine einzige Hoffnung. Denn wer an ihn glaubt, der bekommt alle Schuld vergeben und Gerechtigkeit angerechnet. Warum? Weil Gott Jahwe ihn oder sie kennt, erwählt hat vor Grundlegung der Welt. Und ich gratuliere dir als Glückseliger nicht nur, weil du Gottes Gericht überlebst, sondern weil du für immer bei Gott bist, der dich liebt. Ja, das ist Psalm 1. Du musst auf dem glückseligen Lebensweg sein. Und heute wurdest du daran erinnert. Vielleicht zum ersten Mal hast du jetzt verstanden, was der richtige Lebensweg ist. Und du allein weißt, ob das auf dich zutrifft. Lebst du von Gottes Wort? Bringst du Frucht für Gott? Und wirst du Gottes Gericht überleben? All das könnten wir zusammenfassen in einer Frage. Und diese Frage lautet: Wie ist deine Beziehung zu dem lebendigen Gott? Wie ist deine Beziehung zu Gott? Liebst du Gott? Liebst du Jahwe, den wahren und einzigen Gott, weil er dich zuerst geliebt hat in Jesus Christus, der sein Leben als Lösegeld gab für Sünder? Nun, was, wenn du keine Liebe hast? Martin Luther hilft uns. Und zum Schluss habe ich noch ein Zitat von Martin Luther, das mir geholfen hat. Er sagt: Diese Lust und Liebe nun müssen wir uns, die wir an unseren Kräften und Vermögen verzweifeln sollen, vom Himmel herab bitten und empfangen durch demütigen Glauben an Christus. Martin Luther sagt, wenn du merkst, irgendwie, ich habe nicht diese Liebe für Gott, ich kann die auch nicht irgendwie erzwingen, ich kann mich nicht irgendwie verändern. Es ist einfach so, ich hab nicht diese Liebe für Gott. Und sagt Martin Luther, dann, wenn du an dir verzweifelst, dann komm zu Gott im Gebet. Bitte ihn darum. Im demütigen Glauben an Christus. Das ist die Lösung. Schau dir an, wer Jesus Christus ist. Das wollen wir auch gleich im Mahl des Herrn tun. Demütige dich vor ihm. Wie wir letzte Woche gehört haben. Demut vor Gott. Demütige dich vor Christus, glaube an ihn. Der wird dir diese Liebe geben für Gott, den Vater. Amen. Lass uns ins Gebet gehen. Vater im Himmel, du bist der Gott aller Liebe. Du liebst deinen Sohn über alles. Und wie kannst du ihn da in diese gottlose Welt schicken? Ja, um dich zu verherrlichen. Dein Sohn verherrlicht dich. Danke, dass du dich verherrlichst durch Gnade für Sünder, unverdiente Gunst und unverdiente Errettung aus der Sünde, aus unserer Dunkelheit und Blindheit. Danke, dass es dein Werk allein ist. Danke, dass du uns Liebe ausgegossen hast in unsere Herzen und dass du es auch bei jedem tun kannst, der hier sitzt und an sich selbst verzweifelt, weil er nicht diese Lust an deinem Wort, nicht diese Liebe für dich hat. Vater, bitte erhöre heute die Gebete. Vater, bitte verherrliche deinen Sohn, auch wenn wir zu seinem Tisch kommen, im Mahl des Herrn. Amen.